Die Presse.
Das gab's noch nie. Der designierte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU scheiterte am Dienstagvormittag völlig überraschend im ersten Wahlgang im Deutschen Bundestag. Die Gesichter waren lang, der DAX stürzte ab, politische Krisenstimmung machte sich breit. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist. Erst im zweiten Wahldurchgang am Dienstagnachmittag gelang es. Friedrich Merz wurde zum 10. deutschen Bundeskanzler gewählt. Kein besonders herzeigbarer Einstand für die schwarz-rote Koalition. Unter welchem Vorzeichen tritt Friedrich Merz sein Amt an? Das habe ich bei David Freudenthaler, dem Berlin-Korrespondenten der Presse, nachgefragt. Hallo David.
Hallo aus Berlin.
David, ich erwische dich jetzt etwas später als ursprünglich geplant, nämlich nach deinem Besuch im Bundestag, wo du heute mitverfolgt hast, wie Friedrich Merz völlig unerwartet im ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl gescheitert ist und es erst im zweiten Wahldurchgang geklappt hat. Was ist da heute passiert?
Das war heute ein Fiaskotag für Friedrich Merz und für die neue Bundesregierung. Es war wirklich, ja, mir fehlen noch immer ein bisschen die Worte. Ich bin jetzt gerade erst heimgeeilt, direkt von dieser zweiten Abstimmung. In der Zwischenzeit ist jetzt Merz inzwischen auch vom Bundespräsidenten quasi betraut, jetzt die Geschäfte zu führen. Jetzt ist er wirklich offiziell nächster deutscher Bundeskanzler, hat Olaf Scholz abgelöst. Aber vielleicht ganz kurz, was ist da heute passiert? Wir sind heute alle in der Früh da in den Bundestag marschiert. Um 9 Uhr war ganz pünktlich, hat die neue Bundestagsvorsitzende die Sitzung eröffnet. Erster Tagesordnungspunkt, die Wahl von Friedrich Merz zum nächsten Bundeskanzler. Und dann werden da die 630 Abgeordneten, so viele sind es in Deutschland, werden der Reihe nach alphabetisch aufgerufen. Dann marschieren die hinten raus im Plenarsaal und werfen ihren Stimmzettel in so eine kleine Urne. Und dann dauert das entsprechend lange bei so vielen Leuten, die abstimmen, bis ausgezählt wurde. Und dann mit Spannung erwartet, liest die Bundestagspräsidentin das Stimmergebnis vor und es herrschte Totenstille im Saal. Es konnte am Anfang eigentlich kaum jemand glauben, Friedrich Merz hat nicht genug Stimmen. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Also es war so eine Mischung aus völliger Irritation, Ratlosigkeit und so, ja, irgendwie verzweifelt. Also irgendwie hat keiner gewusst, wie er jetzt darauf reagieren soll, weil das wirklich in keinem Drehbuch vor heute gestanden ist. Also der Tag hatte ein sehr strenges Protokoll. In der Früh wird dort abgestimmt, dann geht es für Merz eben zum Bundespräsidenten, dann wieder zurück, dann werden die Minister gekürt. Also das war alles ganz streng nach Protokoll und gleich in der Früh haben wir gewusst, okay, das geht alles nicht auf. Das hat es noch nie gegeben tatsächlich in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Friedrich Merz ist dann sofort aufgestanden, hat sich zurückgezogen. Alle Abgeordneten haben sich in ihre Fraktionsräume zurückgezogen und wir Journalisten haben uns einmal nur so angeschaut und gefragt, hey, was passiert jetzt? Und haben dann sofort, dann schlagt man im Grundgesetz nach, okay, was wird jetzt vorgesehen? Und es war nicht heute, und das muss ich auch betonen, wir waren nicht in Deutschland am Rande einer Staatskrise, wie das auch manche Kommentatoren hier immer wieder betont haben. Aber also es gibt für diese Vorgänge schon ein Drehbuch dann auch, aber es wurde zum ersten Mal angewandt. Und dann eben erst deutlich später, eigentlich ja nach über 5 Stunden Pause, gab es dann die zweite Abstimmung. Zwischenzeitlich hat es schon geheißen, heute kann gar keine Abstimmung mehr stattfinden, weil das formal nicht möglich ist. Sie haben es dann doch geschafft. Und gut 5 Stunden später, um 16.15 Uhr, wurde verlesen, jetzt wie das neue Ergebnis ist. Und siehe da, Friedrich Merz hat mit 325 Stimmen die Mehrheit geschafft, die absolute Mehrheit, und wurde zum nächsten deutschen Bundeskanzler gewählt. Aber bis dorthin war es wirklich eine Tortur und für ihn war das heute trotz dieser finalen Kürung ein schwarzer Tag.
Denn das lässt sich ja daraus schließen, dass es innerhalb der eigenen Reihen, also der Koalitionsmehrheit von CDU und SPD, einige gibt, die Friedrich Merz zumindest einen ordentlichen Denkzettel verpassen wollten. Was stimmt denn da nicht in CDU und SPD?
Ja, diese Frage stellen sich viele und diese Frage wird aufgearbeitet werden müssen, weil diese Frage kommt ja dann bei jeder weiteren Abstimmung, die in den nächsten Jahren, schauen wir mal, wie lange diese Regierung hält. Diese Frage, das muss man finden, wer sind da die Leute, die nicht mitgestimmt haben? Es war zwar eine durchaus knappe Mehrheit, die da SPD und Union im Bundestag haben, die verfügen gemeinsam über einen Überhang an Abgeordneten von 12 Stimmen, aber trotzdem dachte man eigentlich, kann sein, dass es knapp wird, kann sein, dass ein, zwei Personen da irgendwie wirklich enttäuscht sind und eine Proteststimme abgeben, aber wirklich in Frage gestellt hat, dass vor dieser ersten Abstimmung eigentlich niemand, dass das nichts werden könnte.
Aber Weismann galt die Kritik Merz persönlich, der inhaltlichen Ausrichtung der Koalition, vielleicht dem gewählten Regierungspersonal?
Na genau, also es gab dann gleich einmal auch gegenseitige Schuldzuweisungen. Auch das ist ja nicht unbedingt sehr erbaulich für den Beginn einer Koalition. Also die SPD hat gesagt, na, bei uns war es sicher niemand und in der Union war es selbiges. Man hat da irgendwie mit dem Finger aufeinander gezeigt. Was man schon sagen muss, naja, also es gibt in beiden Fraktionen nicht wenige, die jetzt nicht ganz zufrieden sind mit diesem Koalitionsvertrag. Vielleicht fangen wir bei der CDU an. Da gilt Merz generell nicht als dieser super verbindliche Typ. Also der ist ein Mann klarer Ansagen, der zieht sein Ding durch. Wir haben das auch im Wahlkampf immer wieder gesehen. Der ist so konsequent in seinen Aussagen, dass er sich und seine Partei dann immer wieder selbst in die Bredouille gebracht hat. Und so war das, dass sich viele SPD-Politiker von ihm nicht wirklich wertgeschätzt fühlen. Also er hat ihnen nie wirklich die Hand gereicht. Und dann hat Merz auch parteiintern durchaus einige verärgert. Einerseits, weil er schon kurz nach seinem Wahlsieg am Ende Februar ja mit der Lockerung der Schuldenbremse eines seiner zentralen Versprechen gebrochen hat. Und wir erinnern uns, also da ging es um viele, viele hunderte Milliarden Euro, die der deutsche Staat der jetzt in den nächsten Jahren Schulden aufnehmen wird. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht alles nötig, aber ungeachtet der inhaltlichen Auseinandersetzung damit ist es einfach genau das Gegenteil dessen, was er im Wahlkampf versprochen hat. Da gibt es dann nicht wenige, die sagen, auch gerade in den Bundesländern, die sagen, hey, wir haben uns jetzt so lange auf die Straße gestellt, sind für dich gelaufen, haben Plakate aufgehängt, haben gedacht, wir können glaubwürdig diese Geschichte erzählen und dann fällst du uns, lieber Friedrich Merz, irgendwie ein bisschen in den Rücken und machst dann doch genau das Gegenteil. Wie sollen wir denn das den Leuten jetzt erzählen, denen wir davor ganz was anderes erzählt haben? Das heißt, da gibt es durchaus Enttäuschungspotenzial. Und das andere ist, dass Friedrich Merz bei seiner Auswahl der Minister, die hat er ja vor knapp zwei Wochen präsentiert, dass er da auch auf viele Quereinsteiger setzt. Also dass er da durchaus auch das politische oder Teile des Establishments in der Partei verärgert hat, weil die darauf gehofft haben, dass sie jetzt endlich wieder mal einen Ministerposten kriegen, dann leer ausgegangen sind, weil er eben auf Neueinsteiger gesetzt hat. Auch das kann man sagen, durchaus eine mutige Entscheidung und vielleicht auch gut für die Politik, wenn man einen Politikwechsel ausruft, dass da ja Köpfe von außen reinkommen. Aber da gibt es jetzt wirklich Landesverbände, die hoch unzufrieden sind und die es einem Merz vorwerfen, dass sie da nicht berücksichtigt wurden. Auch da könnte man vielleicht davon ausgehen, wenn man dann die genauere Ursachenforschung machen will, dass es da womöglich wirklich Menschen, Abgeordnete gibt, die da ihren Unmut ausdrücken wollten. Und wenn wir jetzt auf die SPD-Seite schauen, da ist es nicht viel anders. Also ich habe es ja angesprochen, da sind wirklich weite Teile der Partei mit Friedrich Merz als Person gar nicht happy. Also der ist ihnen einfach unsympathisch. Die sagen, der ist irgendwie so weit rechts, also im Vergleich zu Merkel zum Beispiel, mit dem können wir nichts anfangen. Und auch in der SPD ist es so, dass Lars Klingbeil, der SPD-Chef, in seiner Personalauswahl viele neue Gesichter reingeholt hat. Und auch da so mancher Landesverband irgendwie außen vor blieb. Und man kann sich von außen, und das ist wirklich Spekulation, wer da dagegen gestimmt hat, es ist sicher, in beiden Parteien gibt es Kandidaten, wo man sich vorstellen kann, dass die da nicht mitgestimmt haben. Trotzdem muss man sagen, abschließend, es ist natürlich ein Fiasko, dass die Parteigremien oder die Fraktionsvorsitzenden da ihre eigenen Mannschaften nicht besser im Griff haben. Also da ist ein bisschen Harakiri drinnen und das muss man lösen. Und dem muss man auch jetzt im Nachgang, auch wenn es dann im zweiten Wahlgang geklappt hat, dem muss man nachgehen und irgendwie da Lösungen finden.
Ein denkbar schlechter Einstand für die nächste deutsche Regierung. Was bedeutet denn das jetzt für die bevorstehende Regierungsarbeit? Also Stabilität schaut anders aus.
Absolut. Also Vorschusslorbeeren haben sich die da heute keine abgeholt. Ja, es ist ein Fiasko, es ist eine Katastrophe eigentlich. Viel schlechter kann man nicht in eine neue Regierungsperiode starten. Und das gilt eben für beide Seiten. Und es zeigt auch, dass das gegenseitige Misstrauen zwischen Union und Sozialdemokraten vermutlich doch deutlich größer ist, als das viele angenommen hätten. Ja, also das ist ein fatales Signal. Und der lachende Dritte, wenn man so will, das ist ganz sicher die AfD. Also die haben sich durchaus gefreut, die haben da nicht hinterm Berg gehalten, haben da ein paar Witzchen gemacht, dann, während die anderen dann schon längst wieder sich zurückgezogen haben und versucht haben, Lösungen zu finden. Die AfD, ja, die bei 25% gleich auf mit der CDU momentan steht, die werden diese Bundesregierung vor sich hertreiben. Das ist sowieso klar mittelfristig, aber dass das schon mit dem ersten Tag so unglücklich passiert für Friedrich Merz und ja, die gesamte Regierung, das ist ja an Unglücklichkeit nicht zu überbieten. Und jetzt kann man sagen, vielleicht mit einem blauen Auge davongekommen. Aber nein, meiner Meinung nach ist es mehr als ein blaues Auge. Das wird langfristig drücken und wehtun. Und von dem kann man sich so schnell nicht erholen. Das Beste, was passieren kann, ist einfach wirklich gute, vernünftige Politik machen, auch unpopuläre Entscheidungen treffen, dass das möglichst schnell wieder vergessen wird. Aber mutige, unpopuläre Entscheidungen wird es wohl, und das war heute fast eine Bestätigung dafür, unter dieser Regierung nicht geben, weil dann einzelne Abgeordnete ganz schnell wieder ausscheren.
Die Reaktion der AfD, die lachende Dritte, hast du gesagt, sie wurde ja erst vergangenen Freitag vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Bisher galt das nur für einige Landesverbände. Was bedeutet denn diese Einstufung jetzt für den Politbetrieb?
Meiner Meinung nach wird dieses Thema fast ein bisschen zu heiß gegessen. Also das, du sagst es eh, das hat vergangene Woche für viel Aufregung gesorgt. Die Einstufung als gesichert rechtsextrem ist völlig neu für die Bundespartei. Die waren davor, wurden die als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Nur unter Anführungszeichen drei Landesverbände wurden als gesichert rechtsextrem davor schon geführt. Ja, das, meiner Meinung nach wird das vielleicht ein bisschen oder die politische Dimension dessen ein bisschen überbewertet. Also jetzt kann man sagen, ganz konkret werden die Nachrichtendienste mehr Befugnisse haben, die AfD zu kontrollieren, zu überwachen. Das heißt, dass da gewisse Nachrichten besser überwacht werden können etc. und sich die Nachrichtendienste nicht nur auf öffentliche Berichte beziehen dürfen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Politisch befeuert das natürlich wieder mal jetzt die Debatte um ein mögliches Verbotsverfahren der AfD. Das gab es in der Vergangenheit immer wieder. Das wurde immer wieder auch aus verschiedenen politischen Parteien angestrengt, dass man wirklich sagt, die AfD ist verfassungsfeindlich, die darf nicht antreten, die meint es nicht gut mit diesem Land. Und ein bisschen in diese Richtung, muss man sagen, geht jetzt dieses jüngste Gutachten, das mit 1100 Seiten Umfang präsentiert wurde. Wobei, jetzt muss ich mich selbst widersprechen, das Gutachten selbst wurde ja geheim gehalten. Also es wurde nur ein Statement quasi der Verfassungsschützer präsentiert. Und auch das sorgt irgendwie für Unmut, dass man dann die tatsächliche Begründung und den ganzen theoretischen Stock, auf dem dieses Urteil dann basiert, dass der geheim bleibt. Jetzt muss man kein Freund der AfD sein, um da sagen zu können, das schaut nicht ganz gut aus von der Optik her.
Dieses Verbotsverfahren, das du schon angesprochen hast und das jetzt wieder im Gespräch ist, ist das eine realistische Option? Wird das jetzt wieder ins Laufen gebracht?
Meiner Meinung nach nicht, alleine schon, weil es jetzt auch nicht der Zeitpunkt dafür ist. Also es gibt mehrere Gründe für mich, warum das jetzt, glaube ich, aber ich mag mich täuschen, jetzt, glaube ich, thematisch auch wieder abklingen wird. Man muss sagen, die AfD ist bisher in einem demokratischen Wettbewerb gegen andere Parteien angetreten. Und völlig unabhängig jetzt von der politischen Ausrichtung und auch von, ja, vielleicht extremen Äußerungen, die viele als, ja, demokratieschädlich oder faschistisch bewerten würden, muss man sagen, dass bei der letzten Wahl im Februar mehr als 20% diese Partei gewählt haben. Momentan liegen sie in Umfragen bei 25%. Das heißt, jeder vierte Deutsche und jede vierte Deutsche wählen diese Partei oder sympathisieren zumindest mit ihr. Und diese Partei jetzt politisch oder durch eine politische Entscheidung dann eigentlich aus dem Spiel zu nehmen, ist meiner Meinung nach nicht die Lösung, weil es wird sich eine andere Gruppierung finden, die dann diese Stimmen aufsaugen wird. Und es wird dann vielleicht noch viel mehr Unzufriedene geben, die in diesem Biotop. Also dieses Biotop wird anwachsen, wenn man jetzt versucht, deren gesammeltes Becken irgendwie völlig auszulöschen. Drum glaube ich, es wird über kurz oder lang nichts daran vorbeiführen, dass man versuchen wird müssen, es klingt plump oder fast wie eine Floskel, aber dass man einfach wirklich Politik macht, die sinnvoll auf die Probleme und ehrlich auf die Probleme eingeht, die die Menschen in diesem Land haben. Und davon gibt es ganz viele. Und davon wird eh schon vieles angegangen und man braucht auch nicht immer alles schlecht reden. Aber Politik darf sich auch oder politische Maßnahmen dürfen sich auch nicht widersprechen oder auch in der Kommunikation darf man sich da nicht immer widersprechen, weil die AfD ist einfach geschickt, solche Dinge dann auch für sich zu instrumentalisieren. Genau wie das ja jetzt war bei dieser Präsentation dieses Berichts, wo man einerseits natürlich gleich gesagt hat, man wird dagegen berufen. Das ist ja fast das Mindeste, das erwartet man ja schon fast. Aber da hat auch zum Beispiel die scheidende Innenministerin Nancy Faeser nicht den besten Auftritt gehabt, weil normalerweise werden solche Berichte dann geprüft. Noch einmal geht noch eine politische Prüfinstanz drüber, ob man das jetzt wirklich auch so bringen kann. Das ist in dem Fall ausgefallen, weil sie offensichtlich unter einem gewissen Zeitdruck gestanden ist und an ihrem vorletzten Arbeitstag einfach noch diesen Bericht rausbringen wollte. Und ja, wie gesagt, der gesamte Bericht wurde ja gar nicht veröffentlicht, der wurde geheim gehalten und das ist natürlich nicht unbedingt vertrauensstärkend in so ein doch gewichtiges Urteil. Aber um ganz kurz noch auf deine Frage zu antworten, was denn jetzt passiert, ich glaube, dass es keine konkreten Bestrebungen jetzt daraus sich ableiten werden, dass man wirklich so ein Verbotsverfahren wieder anstrengt. Jetzt wird man noch die nächsten Tage und Wochen vielleicht vereinzelt Stimmen hören, aber die werden wieder leiser werden. Ich bin mir relativ sicher, dass es dafür momentan einfach keine Mehrheiten geben wird.
Vertrauensstärkende Politik, ob da heute ein guter Auftakt gelungen ist, würde ich ein Fragezeichen setzen. David, vielen lieben Dank.
Es kann ja fast nur besser werden. Danke dir.
Berichterstattung aus und über Deutschland finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.